Porca miseria.
12. Dezember 1901.
Managgia!
St. John's, Hauptstadt der kanadischen Insel Neufundland, auf dem Signal Hill. Guglielmo Marconi, der Erfinder der drahtlosen Telegrafie, sitzt in einer kleinen Holzhütte. Seit Stunden starrt er auf einen Empfänger aus ein paar Röhren und Kondensatoren, lauscht in seine Kopfhörer hinein, wartet.
Fantastico! Fantastico! Bravo! Bravo! Bravissimo!
Um 12.30 Uhr empfängt Guglielmo Marconi in Neufundland ein Signal. Den Buchstaben S in Morsecode. Gesendet in England, rund 3600 Kilometer von Marconis Hütte entfernt. Ein bahnbrechender Moment. Die erste transatlantische Funkübertragung.
Mit der Welt vernetzt über die Kurzwelle. Hamburger Funkamateure pflegen Kontakte rund um den Globus.
Bonjour IFA, ici Arnaud, DL6S6 de retour. Un petit moment QRX. W2NRM, excuse me for some minutes.
Wen hast du da? 8mm IFA.
Ah, Tag IFA. Hier ist noch DL6KJ, Wolf.
Der Kurzwellenamateur ist ein Weltenbummler im eigenen Heim. Täglich und stündlich weiß er sich verbunden mit den drahtlosen Leidenschaftlern in aller Welt.
Heute, mehr als 50 Jahre nach diesem Beitrag des Norddeutschen Rundfunks über Funkamateure und über 100 Jahre nach Marconis historischem Erfolg, sitzen immer noch technikbegeisterte Funkamateure vor ihren Funkgeräten und warten darauf, dass ihnen jemand vom anderen Ende der Welt antwortet.
M-O-R-S-E N. Morsen. Eine Sendung von Julia Speiker.
Zwei Klicks genügen und schon ist man über Chatprogramme wie Skype, ICQ oder Windows Live mit Menschen in aller Welt verbunden. Ob mit einer Freundin in Hongkong, dem Bruder in Berlin oder dem Geschäftspartner in den USA. Globale Plauderei ist alltäglich. Trotz all dieser Möglichkeiten durch das World Wide Web frönen etwa 80.000 Deutsche einer nostalgischen Form der Kommunikation, dem Funken. Und ein noch kleineres Grüppchen nutzt dafür auch heute noch den Morsecode. Ein Kommunikationsmittel aus dem 19. Jahrhundert, das eigentlich völlig überholt ist. Doch die Faszination dafür hat sich gehalten. So basteln Funkamateure im stillen Kämmerlein an ihren Empfangsgeräten oder treffen sich in den Räumen des deutschen Amateur-Radioclubs.
Mein Name ist Annette Schawohl, mein Rufzeichen ist DL2ANN.
Mein Name ist Joachim Strauß. Ich mache Amateurfunk seit ungefähr 30 Jahren. Aus dem Amateurfunk bin ich noch begeisterter Segler und habe natürlich auch dieses Hobby kombiniert.
Erstmal, der Name ist Theo Verweyen. Mein Rufzeichen ist Delta Juliet 0 Tango Foxtrot. So, ich bin der Älteste hier überhaupt im Club.
Ja.
Ja, du bist der Junge. Ja.
Ja, mein Name ist Jürgen Spiering. Jeder Amateurfunker hat ein sogenanntes Rufzeichen. Dieses Rufzeichen ist einmalig auf der Welt. Daran kann man erkennen, wie hier bei mir zum Beispiel Delta Lima 7 Kilo Juliet Sierra. Das ist wie das Nummernschild an Ihrem Wagen, wenn Sie einen haben. Das ist einmalig.
Ein Mittwochabend im obersten Stockwerk der Realschule St. Josef in Bad Honnef, Raum 269. Hier ist der Sitz des Deutschen Amateur-Radioclubs, Ortsverband Bad Honnef. Im Funkerjargon Golf 09 genannt. Den Club gibt es schon seit Mitte der 1950er Jahre. An den Wänden stehen Schreibtische. Darauf Computer und diverse Funkgeräte. An einem Tisch in der Mitte des Raums sind die vier Clubmitglieder versammelt. Annette Schaforn, Jürgen Spiering, Theo Verweil und Joachim Strauß. Allesamt leidenschaftliche Funkamateure, erklärt Strauß.
Es sind zwei Dinge. Es sind natürlich Leute, die überwiegend sich mit der Technik beschäftigen. Das sind aber auch weitgehend Leute, die beruflich damit zu tun haben. Und es gibt Leute, die sagen, ich habe Spaß an der Kommunikation und dazu gehöre ich zum Beispiel. Ich bin also nicht so der Lötkolben-Guru, um irgendwas da zu basteln oder zu machen und mich darüber zu freuen, sondern ich freue mich einfach an weltweiter Kontakt. Und da sind auch schöne Kontakte entstanden bis zur Brieffreundschaft und persönlichem Kennenlernen, wenn man gerade aus Zufall in diesem Land war.
Am meisten Spaß macht mir die Technik überhaupt. Ne? Technik ist für mich eigentlich dort alles. Ich mache auch Computer und Amateurfunk auch alles zusammen.
Sagt Theo Verweil und dreht sich zu einem kleinen Funkgerät, schaltet es ein und beginnt an den Knöpfen zu drehen. Es klingt wie aus einer längst vergangenen Zeit.
Hast du denn die Leistung?
Hast du denn die Leistung, volle Leistung? Wir haben doch Programmpunkt 75 und da muss ich erstmal lachen.
Habe ich schon.
Hast du volle Leistung?
Ja, 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 ja.
An den Türen und Wänden hängen die Jagdtrophäen der Funker, die QSL-Karten. QSL bedeutet, ich sende Ihnen eine Empfangsbestätigung. Diese Abkürzung stammt aus dem sogenannten Q-Schlüssel, einem Code, der aus der Morsetelegrafie stammt. Heute ist der Q-Schlüssel eine weltweit verbreitete Funkersprache. Er wird vor allem verwendet, um Standardnachrichten effizient und eindeutig zu übertragen. Mit Abkürzungen wie GM für Good Morning, TKS für Thanks oder Zahlenkombinationen wie 5573. Viel Erfolg und viele Grüße. Selbst die Herzlichkeit geht nicht verloren. Mit 88 sendet man Liebe und Küsse. Jede QSL-Karte an der Wand des Clubraums in Bad Honnef ist ein bestätigter Funkkontakt. Je weiter entfernt ein Land, eine Region ist und je weniger Funkamateure es dort gibt, desto begehrter sind die QSL-Karten. Neben dem Funkwellenfischen nach QSL-Karten denken sich die Clubmitglieder in Bad Honnef immer wieder auch Experimente aus.
In diesem Jahr haben wir ein besonderes Projekt gestartet, nämlich wir haben uns gedacht, was passiert eigentlich, wenn wir einen großen Ballon, sprich Wetterballon vielleicht nehmen und hängen dort einen Draht, speziell geformt oder wie auch immer, und dann mal ein Funkgerät dran. Und das war natürlich ein Highlight ohne Ende, nicht? Denn wer macht das schon? Das ist Technik pur. Also wir haben sagenhafte Verbindungen damit herstellen können. Und es sind technische Experimente, denn das sagt unser Hobby auch. Wir dürfen technische Experimente durchführen. Das ist nämlich ein ganz wesentlicher Punkt. Das heißt auch, wir dürfen auch Funkgeräte selber bauen.
Die Erlaubnis, technische Experimente durchzuführen, ist im Amateurfunkgesetz verankert. Das Gesetz regelt, wer am Amateurfunk teilnehmen darf und zu welchen Zwecken der Funkdienst genutzt werden soll. Um experimentelle und technisch-wissenschaftliche Studien durchzuführen, sich weiterzubilden, zur Völkerverständigung und auch zur Unterstützung von Hilfsaktionen in Katastrophenfällen. Wenn etwa das heutige hochtechnisierte Kommunikationsnetz zusammenbricht, wie bei der Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe in Japan im März 2011. Im Gegensatz zum Amateurfunk darf CB-Funk von jedermann ohne Voraussetzungen genutzt werden. CB steht für Citizen Band. Dieser Bürgerfunk wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA eingeführt, um jedem die Möglichkeit zur freien Meinungsäußerung zu bieten. In Deutschland wurde der CB-Funk Mitte der 1970er Jahre für die Allgemeinheit freigegeben. Anders als beim Amateurfunk darf sich ein CB-Funker sein Funkgerät nicht selbst basteln. Dafür muss ein angehender Amateurfunker aber eine Prüfung ablegen. Darin wird auch die technische Kompetenz getestet, erklärt Amateurfunkerin Annette Schaffhorn.
Die E-Klasse ist die untere Stufe, die Einsteigerlizenz, und die A-Klasse ist dann die Fortgeschrittenen. Meistens fängt man mit der E-Klasse an, weil das etwas einfacher ist, vom Technischen her auch. Und dafür habe ich, ja, 8 Wochen haben wir damals gelernt, und dann habe ich halt noch ein Dreivierteljahr gebraucht und dann habe ich die A-Klasse dann hinterher gemacht.
Diese genaue Reglementierung des Amateurfunks war die Antwort auf die zunächst unkontrollierten Anfänge der Funktelegrafie. Die neue Technik verbreitete sich Anfang des 20. Jahrhunderts rasch auf der ganzen Welt. Und genau das führte oft zu Störungen. Wolfgang König, Professor für Technikgeschichte an der TU Berlin.
Das führte so weit, dass einmal, als Wilhelm II. Auf seiner Yacht in der Ostsee unterwegs war, sämtlicher militärischer Funkverkehr in dieser Region untersagt wurde, dass der Kaiser überhaupt empfangen konnte.
Besonders wichtig war der Funkverkehr für die Schifffahrt, gerade in Notsituationen. Zwar waren bald nahezu alle Schiffe mit Funkstationen ausgestattet, doch waren die nicht ständig besetzt.
Die Titanic ist 1912 untergegangen. Die Hilfe kam wesentlich später, obwohl die Titanic selbst mit Funk ausgerüstet war und Schiffe in der Nähe ebenfalls Funkkabinen hatten. Das Problem war nur, dass diese Funkkabinen auf den anderen Schiffen nicht besetzt waren. Das heißt, die konnten die Hilferufe nicht empfangen. Und daraufhin beschließt man auf einer Konferenz im nächsten Jahr eine Dauerbesetzung dieser Funkkabinen, sodass so etwas nicht mehr vorkommen kann.
Anfang des 20. Jahrhunderts wird in Amerika der erste Amateurfunkerverein gegründet, der Radio Club of Hartford. Der Gründer, der Erfinder Hiram Percy Maxim, wird 1914 auch Präsident der American Radio Relay League, einem Zusammenschluss kleinerer Funkverbände. Als die USA 1917 in den Ersten Weltkrieg eintraten, hatte der Verband bereits 4000 Mitglieder. Heute ist die American Radio Relay League mit über 200.000 Mitgliedern der größte Amateurfunkverband der Welt. In Deutschland begannen erste Gehversuche im Amateurfunk Anfang der 1920er Jahre mit Verbänden wie dem Deutschen Funktechnischen Verband. Der Verband gab schon bald die Wochenzeitschrift Der Funkbastler heraus, in der Amateurfunkpioniere ihre Experimente dokumentierten.
Betrieb auf dem 20-Meter-Band. Die Eichwellensendung aus Berlin klappte auf 90, 70, 40, 30 Meter und so weiter vorzüglich. Leider waren aber die Sendungen auf 20 Meter absolut nicht zu hören. Zahllose Nachtstunden wurden geopfert.
1927 schließen sich die verschiedenen Funkvereine und Verbände zum Deutschen Amateur-, Sende- und Empfangsdienst, kurz DASD, zusammen. In den ersten Jahren der Nazizeit bleiben die Funker unbehelligt. Erst mit Kriegsbeginn 1939 wird der Amateurfunk komplett verboten. Mit Kriegsende kehrt der Sendebetrieb nicht sofort zurück. Erst im März 1949 gibt es ein neues Amateurfunkgesetz. 1950 gründet sich der bis heute bestehende Deutsche Amateurradioclub DARC. Und 5 Jahre später entsteht der Ortsverband Bad Honnef.
Alle 14 Tage sehen wir uns somit und wir nennen das also einen Bastelabend. Da werden also Probleme gelöst oder irgendwelche Dinge bestaunt. Und das tut einfach gut, mal ohne Zwang und ohne Regel dann einfach sich auszutauschen. Ne?
Joachim Strauß und seine Clubkollegen in Bad Honnef haben zu Hause auch ihre eigenen Funkgeräte stehen. Trotzdem treffen sie sich regelmäßig im Funkclub Golf 09. Funken, reden, experimentieren, basteln, schrauben. Nicht nur an Kondensatoren oder Transistoren, denn auch der Amateurfunk ist im digitalen Zeitalter angekommen, sagt Jürgen Spiering.
Was wir hier sehen, ist einmal ein Funkgerät. Das ist ein Allmode-Gerät. Allmode, das heißt, wir haben alle Frequenzen, die im Amateurfunk sind, werden hier, kann dieses Gerät verarbeiten. Das ist also
das ein... Das ist jetzt schon an, oder?
Ja, das ist an. Und Sie hören da schon so ein Zeichen. Und zwar Signale hören wir da schon, die wir hier auf diesem Monitor sichtbar machen können. Wobei, das ist aber ein schlechtes Signal. Wir müssen mal ein bisschen...
Das ist die Betriebsart, die ich mache.
Das ist doch nicht... Bist du auf... Nee, wo bist du denn? 35, geh mal bitte runter. Noch weiter, 35.
35,
00,
Theo.
Das TV.
Einfach mal gleich gucken. Also das ist ein sogenannter Transceiver, da ist das Sender. Und machen wir ein bisschen leiser vielleicht.
Das clubeigene Funkgerät, ein All-Mode-Transceiver, ist ein kleiner grauer Kasten mit einer digitalen Anzeige. Mit einem großen Drehknopf lässt sich die Frequenz einstellen. Das Gerät ist über einen Adapter an den Computer angeschlossen.
Das ist fortschrittliche Technik. Wir haben also uns eingestellt, das Gerät auf eine bestimmte Frequenz, und zwar den Frequenzbereich, wo digital Signale erzeugt bzw. ausgestrahlt und wir hier auch empfangen können. Jetzt wird's interessant. Diese digitalen Signale werden hier auf einen Computer rübergeleitet, mit entsprechendem Programm auch dekodiert. Und das, was da irgendwo in der Welt sich befindet und schreibt, das kann ich, wenn ich die richtige Antenne auch habe, dann kann ich das hier sichtbar machen. Und das wollen wir mal schauen.
Auf dem Computermonitor erscheinen verschiedene Strich-, Zahlen- und Buchstabencodes. Um mit einem Funker Kontakt aufzunehmen, klickt man auf den entsprechenden Buchstabencode. Es öffnet sich ein Fenster. Dort ist zu lesen, was er gefunkt hat. Die Antwort wird über die Computertastatur eingetippt und in ein Signal umgewandelt, das der angeschlossene All-Mode-Transceiver in die weite Welt funkt.
Diese Art gibt's geschätzt, ich weiß nicht genau, aufs Jahr, 10 Jahre, länger ist es noch nicht. Im Gegensatz zu Morsen, das ist ja der Ursprung aller Zeichen. Das ist natürlich nur eine Übertragungsart, nämlich eine digitale, wo das Geschriebene in digitalen Zeichen umgewandelt wird und auch hier wieder lesbar gemacht wird. Es ist also reiner Digitalfunk.
Und dann kommt es im Clubraum in Bad Honnef auch zum ersten Sprechfunkkontakt des Abends.
Allgemeiner Anruf von Delta Lima 7 Kilo, Juliet Serra. Delta Lima 7 Kilo, Juliet Serra. Ruft und hört.
Delta Lima 7 Kilo, Juliet Serra. Hier ruft Delta Golf 1, Whiskey Kilo, Portable.
Entschuldigen Sie, wo ist denn hier das Telegrafenamt?
Hä?
Das Telegrafenamt.
Immer weiter.
Danke.
Also, was haben wir da?
Bitte darf ich zuschauen, wenn Sie telegrafieren?
Oh ja, gern. Herrn Johann Betzmacher, Ossenhofen, war eingesperrt.
Ja.
Bin durchs Fenster. Schickt sofort.
Was kann der Betzmacher lesen?
Der bekommt's aufgeschrieben.
Ah ja.
Sissi.
Das heißt Sissi?
Ja.
Sagen Sie, haben Sie den Apparat erfunden?
Nein, den hat ein Herr Morse erfunden und ein Herr Karl von Siemens gebaut.
Samuel Morse war ursprünglich Kunstmaler. Sein Ziel, ein neues, schnelleres Kommunikationsmedium zu erfinden, ist einem tragischen Erlebnis geschuldet. 1825 befand sich der Maler in Washington, um ein Porträt zu malen, eine Auftragsarbeit. In dieser Zeit erkrankte Morses Frau. Der Brief mit der Nachricht über ihren schlechten Gesundheitszustand erreichte Morse aber erst, als sie schon beerdigt worden war. Das war der Beginn für Morses Experimente. Technikhistoriker Wolfgang König.
Die Voraussetzung ist eine kontinuierliche Stromquelle und eine solche kontinuierliche Stromquelle steht seit etwa 1800 zur Verfügung. Und seit den 1820er Jahren erkennt man dann auch den Zusammenhang zwischen Elektrizität und Magnetismus und am Anfang arbeitet man in der Telegrafie mit einer Ablenkung von Magnetnadeln. Und in den 1830er Jahren werden dann einsetzbare Systeme entwickelt.
Morses erster Telegraph sieht eher nach künstlerischer Bastelei aus. Ein Papierstreifen wird durch den Antrieb eines alten Uhrwerks über eine Staffelei hinweggezogen. An einem hölzernen Dreieck hängt ein Stift, der von einem Elektromagneten hin und her bewegt wird. Solange kein Strom durch den Elektromagneten fließt, zeichnet der Stift einen geraden Strich. Sobald aber Strom fließt, zieht ein Magnet das Schreibpendel an und auf dem Papier entsteht ein V-förmiger Zacken. Jeder Zacken steht für eine Zahl, jede Zahl für einen Buchstaben. Bei der ersten öffentlichen Vorführung im September 1837 entstand auf dem Papierstreifen eine Zahlenkette, die dekodiert bedeutete: gelungener Versuch mit Telegraph. Ein Jahr später entwickelt Alfred Vail ein Mitarbeiter Morses, einen ersten Morsecode, der schon bald bei den amerikanischen Eisenbahnunternehmen eingesetzt wird. Nachdem Guglielmo Marconi Anfang des 20. Jahrhunderts die drahtlose Telegrafie erfindet, wird der Code, leicht modifiziert, als internationaler Morsecode eingeführt.
Bits must be uniform and short. Das, uniform and long.
Dieser Code verwendet drei Symbole: Punkt, Strich und Pause. Gesprochen werden sie dit, da und schweigen.
Morsen war früher mal so, man sagt heute, ist so ein bisschen so die Dampfkesseltechnik. Es ist ja auch nicht mehr erforderlich,
sagt der Bad Honnefer Funkamateur Joachim Strauß. Doch einer sieht das ganz anders.
Mein Name ist Heinrich Langkopf, ich bin 39 Jahre alt, ich bin seit meinem 14. Lebensjahr Funkamateur. Morsen ist zwar antiquiert, in Anführungsstrichen, mag zwar antiquiert sein für viele, aber es ist halt immer noch, zumindest für den Amateurfunkgebrauch, sehr sinnvoll.
Als Heinrich Langkopf mit 14 Jahren seine Amateurfunkprüfung ablegte, gehörte das Morsen noch zu den Prüfungsaufgaben. Bis heute ist er ein leidenschaftlicher Morser.
Der erste Vorteil ist, ich kann mich mit Leuten verständigen, mit denen ich mich sonst nicht verständigen kann. Sie glauben gar nicht, wer alles gar kein Englisch spricht auf dieser Welt. So, Morsen geht. Das ist im Prinzip, wenn Sie so wollen, eine eigene Sprache. Gängige Abkürzungen, die jeder Funkamateur lernt, die das Ganze einkürzen. So, guten Tag heißt GD. Good day. Das ist also erster Vorteil, Sprache. Zweite Sache, einfach die Faszination, ich kann was, was nicht jeder kann.
Etwa 15 Jahre später entdeckte Langkopf etwas für sich, was noch weniger Menschen betreiben als das Morsen. Wettkämpfe in Schnelltelegrafie. Dafür gibt es seit Anfang der 1950er Jahre sogar einen eigenen Club. Der Radio Telegraphy High Speed Club hat weltweit 1400 schnelle Telegraphisten als Mitglieder. Heinrich Langkopf ist nicht nur einfaches Mitglied, sondern auch Schnellmorse-Trainer.
Wenn man so will, bin ich der Joachim Löw der deutschen Schnelltelegraphisten.
Seit 1995 findet alle zwei Jahre eine offizielle Weltmeisterschaft in Schnelltelegraphie statt. In vier Disziplinen morsen, tasten und hören die Teilnehmer um die Wette. Disziplin Nummer 1 ist das Schnellhören. Eine wichtige Rolle spielt dabei das Computerprogramm RUFTS XP.
Worum geht's dabei? Sie haben eine riesengroße Datenbank mit Amateurfunkrufzeichen, wie DL2 OBF1 ist. So, Sie können sich entscheiden, mit welcher Geschwindigkeit fange ich an. Und dann kriegen Sie eines von diesen Rufzeichen, sind glaube ich 30.000 drin oder so, also zu viel, um sie auswendig zu lernen, kriegen Sie an den Kopf gemorst und dann müssen Sie das da eintippen.
Langkopf öffnet das Programm und ein graues Fenster erscheint auf dem Bildschirm. Darin gibt er die Zahl 151 ein.
Was ist 151?
Morsen geht nach Buchstaben pro Minute. Ja, die Morsezeichen sind unterschiedlich lang, ja. Also es gibt das E, diesen Punkt, der ist ja ganz schnell gemorst, und eine 0 zum Beispiel, 5 lange Zeichen, also dauert viel länger. Darum hat man sich gesagt, ja, brauchen wir irgendwie ein Normwort, an der wir Geschwindigkeit messen. Und das Normwort ist Paris. Also wenn Sie einmal in einer Minute Paris morsen, dann ist das die Geschwindigkeit 5.
P-A-R-I-S, Paris. 5 Buchstaben pro Minute, kurz 5 BPM. Bei einer Geschwindigkeit von 151 BPM würde man in einer Minute 30 Mal das gemorste Wort Paris hören.
Fangen wir mal an, also das war früher das Prüfungstempo.
60.
Das musste man nachweisen. Und jetzt hören wir uns mal ein Rufzeichen damit an. So, das war das.
Und was heeißt das jetzt?
Das ist JH6ETS, also so ein Rufzeichen wie DL2OBF. Das wären Japaner. Jetzt machen wir nochmal einen neuen Versuch. Und zwar so das, wo man so im Normalfall, so wenn man funkt, so die etwas schnelleren, die so da richtig funken oder diese Wettbewerbe, das ist jetzt 150. Aber Sie hören schon, ist schon ein bisschen schneller. Ne?
151 ist ein ordentliches Tempo, sagt Langkopf. Schnelltelegrafie. Nach dem Schnellhören kommt die zweite Disziplin.
Das Geben.
Geben?
Tasten. Da kriegen Sie ganz stumpf einen Zettel, der sieht etwa so aus.
Auf dem Zettel eine Reihe unzusammenhängender Buchstaben, eine weitere Reihe mit Zahlen und eine dritte mit Buchstaben und Zahlen gemischt.
Und dann sitzen Sie da mit einer Morsetaste und haben eine Minute Zeit, um das möglichst fehlerfrei und möglichst viel davon zu morsen. So richtig Handarbeit.
Wie trainiert man das denn dann?
Tasten, Tasten, Tasten.
Bei der dritten Disziplin, dem Hören, gilt es, über jeweils eine Minute gemorste Fünfergruppen aus Zahlen und Buchstaben fehlerfrei zu Papier zu bringen. Nach Ablauf eines Durchgangs erhöht sich die Geschwindigkeit um je 10 BPM, also 10 Buchstaben pro Minute. Beendet ist die Disziplin, wenn der letzte Wettkämpfer den Bleistift wegschmeißt, wie Langkopf es ausdrückt. Das heißt, wenn keiner der Teilnehmer mehr folgen kann.
So, jetzt gehen wir mal zur letzten Disziplin. Ja. Also das ist wirklich eine Simulation von diesem Wettkampffunkverkehr, wo man da 10 Minuten versucht, möglichst viele in Anführungsstrichen Verbindungen zu machen.
Auch hier öffnet Heinrich Langkopf wieder ein Computerprogramm, eine Simulation.
Sie müssen ganz, ganz viel hören aus einem ziemlichen Chaos, was gleich ausbrechen wird. Wenn das jetzt real wäre, dann sind das alles irgendwelche Funkamateure irgendwo in der Welt, die mit Ihnen einen ganz kurzen Funkkontakt machen wollen. Und das ist halt die Aufgabe da drin, aus diesem Chaos da das rauszuhören. Eben habe ich da dann halt gehört K3RA und dachte, okay, mit dem funkst jetzt, habe ihm geantwortet, K3RA, habe ihm diese Zahlengruppe da gegeben. Und da habe ich mich bedankt und dann war das Ding durch und dann kam der nächste.
Das 19. Jahrhundert war das Jahrhundert, in dem sich die globale Kommunikation mit Morses Schreibtelegrafen und dem dazugehörigen Morsecode erheblich beschleunigte. Anfang des 20. Jahrhunderts legte Marconi mit der drahtlosen Telegrafie die Grundlage für die Verbreitung des Funkverkehrs. Das Ende der offiziellen Morsetelegrafie kam erst am 23. Dezember 1998. An diesem Tag stellte die deutsche Seefunkstation Norddeichradio ihren Telegrafenbetrieb ein. Fast ein Jahrhundert lang hatten Funker hier rund um die Uhr die Verbindung zu deutschen Schiffen auf der ganzen Welt gehalten. Funken und Morsen spielt für unsere Kommunikation heute keine Rolle mehr. Aus dem öffentlichen Bewusstsein sind sie längst verschwunden. Nur die 80.000 deutschen Funkamateure senden weiter ihre Signale in die Welt.
Und wenn Sie dann so vor Ihren selbstgebauten Apparaten und Geräten hocken und mit einer Energie, die dem Verbrauch einer einzigen Glühbirne entspricht, Ihre Rufzeichen hinausschicken in alle Welt, sind die Kurzwellenamateure Baumeister und Botschafter der Verständigung. Dann schlagen Sie Brücken über alle Grenzen und Gegensätze hinweg.
Vielen Dank, Jan, viel DX und auf baldiges Wiederhören. Cheerio und dididida dida.